Ich sag Ihnen was ganz ehrlich, wenn diese elende Pandemie vorbei ist, dann mache ich ganz, ganz viele Dinge, die ich schon lange nicht mehr machen konnte. Biergarten beispielsweise und ins Theater. Endlich mal wieder ins Theater gehen und zwar so richtig live und in Farbe, weil, sind wir ehrlich, es ist schon schön, wenn man das alles auch irgendwie im Streaming oder in anderen digitalen Formaten angucken kann. Aber das richtige Live-Erlebnis, so richtig mit Menschen drumherum und so, das ersetzt halt so ein YouTube-Stream beim besten Willen nicht. Zumindest nicht dauerhaft. Aber war wirklich alles einfach nur schlecht an der Pandemie? Oder bietet die Digitalisierung, die wir in den letzten 15 Monaten erlebt haben, nicht auch die ein oder andere Chance, auch für die Theater und zumindest mal darüber nachzudenken, ob man wirklich einfach zurück will in die Zeiten von vor der Pandemie, das ist doch vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und genau darüber sprechen wir heute mit jemandem, der ordentlich Theater macht, nämlich dem Intendanten des Landestheaters Niederbayern mit Stefan Tilch. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ersatzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. So wie immer bekommen Sie uns auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und selbstverständlich auch auf der Webseite der Stiftung hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten mit Stefan Tilch. Herr Tilch, meine erste Frage, die ich an Sie habe heute, die mag Ihnen möglicherweise ein bisschen unpassend vorkommen, weil Sie sich denken, was bitteschön soll das jetzt mit meiner Profession als Intendant des Landestheaters Niederbayern zu tun haben? Ich würde Ihnen gerne nämlich eine Geschichte erzählen. Gestern Abend war ich das erste Mal seit einem Jahr in einem Biergarten. Wir mussten keine Maske tragen, wir saßen zusammen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob mich mein Eindruck getäuscht hat, aber ich hatte das Gefühl, die Menschen waren total glücklich. Einfach nur dafür, dass sie in dem Biergarten sitzen sollten. Jetzt kann ich mir vorstellen, die sind vielleicht noch viel, viel glücklicher, wenn sie endlich mal wieder in ein Kino oder womöglich sogar in ein Theater gehen können. So, worauf ich mit dieser etwas länglichen Einleitung heraus will, kann es sein, dass Theater jetzt gerade in diesen toi 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 hoffentlich nach Pandemiezeiten eine ganz besondere Rolle spielen wird?
Also mit der Biergartengeschichte bringen Sie mich natürlich so ein bisschen nicht so eine einfache Position, weil tatsächlich ist der Befund, und den erlebe ich nicht jetzt, sondern immer, jeden Sommer, wenn ich jetzt zu unserem Publikum sage, möchtest du jetzt Mitte Juni bei 30 Grad heute Abend hier in unser Theater kommen und 4 Stunden lang Dantons Tod schauen? Oder möchtest du lieber in den Biergarten gehen? Da sind die oft nicht ganz sicher. Also da gibt es Ambivalenzen,
ja,
was gerade die richtigere Freizeitgestaltung ist. Aber natürlich, was Sie beschreiben, nehme ich schon an, dass das jetzt flächendeckend bei ganz furchtbar vielen Sachen einsetzt. Dass alles das, was wir nicht konnten, nicht durften, was jetzt Monate, fast ja ein Jahr lang nicht wirklich stattfand, dass hier natürlich jetzt Räume wieder aufgehen und dass wir einfach eine andere Wertschätzung gegenüber bis vor kurzem Selbstverständlichem haben werden, wie eine harmlose Sache, in einem Garten zu sitzen, ein Bier zu trinken und eine Wurst zu essen oder eben auch eine Sache wie, ich treffe mich mit anderen Menschen zu einer kulturellen Veranstaltung, teile das, atme die gleiche Luft, das Wesen von den Kulturveranstaltungen live, kann gut sein, kann auch sein in manchen Bereichen, dass Menschen sich von Dingen entwöhnt haben. Also dass vielleicht manche Bürger auch für manche Bereiche sehen, aha, schau mal, ich brauche das gar nicht, diese Hektik, dieses Schnelle, jetzt noch das und das mitnehmen. Vielleicht hat ja auch eine Form von Stabilisierung in Menschen, Entschleunigung stattgefunden, wo er jetzt gezielter zu Dingen geht oder nicht.
Also ich kann Ihnen zumindest sagen, mein Erlebnis im Biergarten war, A, ich hätte nie gedacht, dass man so glücklich sein kann, etwas so Simples zu tun, wie in einem Biergarten zu sitzen. Ich habe gemerkt, da ist einfach wieder mehr Wertschätzung da. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht dann es noch mehr wertschätzt, wenn man dann wieder ins Theater unter Menschen, weil das ist ja dann auch ein Stück weit nicht nur, man guckt sich ein Theaterstück an, das könnte ich theoretisch ja auch digital oder im Fernsehen, sondern ich sitze in einem Publikum, Menschen spielen vor mir. Und ich kann Ihnen sagen, also es ist mir völlig egal, was Sie auf die Bühne stellen, ich gucke mir alles an.
Ja, natürlich. Also das ist ja, das haben wir schon letztlich bei dem ersten Shutdown im April, März 20 festgestellt, wo alles begann zu streamen, streamen, streamen und wir filmen das jetzt ab, aber schon hier war ja völlig klar, vielleicht auch bewusster, uns allen bewusster, als es bis dahin war. Wir haben natürlich, unsere theatrale Kunst hat natürlich sehr viel gemein mit unseren Schwesterkünsten, Film, Videos, Fernsehproduktionen. Das wesentliche Kriterium aber ist, dass der Theaterbesuch eben so viel mehr ist als nur jetzt, sagen wir, Schauspieler sagt Text auf oder Sänger singt Arie. Also der eigentliche Inhalt ist ja das eine. Das kann ich natürlich auch mit einer Kamera aufnehmen und kann Ihnen sagen, so der Mensch singt das so und so, hören Sie sich's an, hier, bitteschön. Aber hier gibt es jetzt zwei Aspekte darüber. Der eine ist, es ist etwas anderes, ob ich mich mit dem Menschen im gleichen Raum befinde, weil ich so viel mehr und anderes von ihm wahrnehmen kann, wie nur der pure Inhalt, also nur wie singt er die Arie oder wie spricht er seinen Text einfach. Es ist eine Form von Aura, etwas, was man letztlich gar nicht mehr, also hartstofflich gar nicht mehr fassen kann. Das gemeinsam Dasein, das sich atmen, spüren, das im gleichen Raum sein, nimmt eine völlig andere Wahrnehmung ein, dessen, der das mir live vorführt, als jetzt eine auf ein anderes Medium reduzierte Darstellung des gleichen Inhalts. Und das andere ist, wieder darüber, dass der Theaterbesuch halt so 100 Aspekte hat, die weit weg sind, sogar vom Inhalt der Vorstellung. Also der Tag, mich vorzubereiten, die Karte zu erwerben, meine Familie zusammen zu trommeln oder wer immer mitgeht, mich in der Früh schon zu wissen, heute Abend gehe ich dahin, irgendwann am Nachmittag irgendwie fertig zu machen, sei es, dass ich mich nochmal frisiere oder dusche und ich fahre dahin, da treffe ich die anderen Leute, ich trinke mein Getränk, ich spreche mit den anderen Gästen, ich nehme einen Raum wahr, wo alle das gleiche Erlebnis teilen möchten, ich täte in diese Vorstellung ein, hinterher auch nicht sofort nach Hause, sondern ich spreche mit den anderen, vielleicht geht man noch wohin, in den Biergarten, wenn er noch offen ist. Das sind so viele Dinge, die eben so weit über oder tiefer sind als der pure Inhalt dessen, völlig klar, dass das nicht zu ersetzen ist oder auf diese Weise eben durch kein anderes Medium aufzufangen ist. Das können nur wir, das ist das Alleinstellungsmerkmal und ich hoffe, dass die Menschen das jetzt genauso sehen und eben genauso dankbar und glücklich zurückkommen.
Jetzt kann man sich ja bei Ihnen sehr viel mehr angucken als 4 Stunden hochkomplexen Stoff, der dort abendfüllend dargestellt wird. Ich habe gesehen, bei Ihnen kann man eine Operette gucken, man kann den guten alten Watzmann gucken, bei dem ich mich immer wieder wundere, dass der immer noch lebt, aber er ist hochgradig lustig, der Watzmann, immer noch. Man kann Jugendtheater machen und man kann eben 4 Stunden da sitzen und sich die Birne mal so richtig mit intellektuellem Zeug vollknallen wollen. Das ist ja, kann ich mir vorstellen, irgendwo für Sie als Intendant ein Stück weit auch ein Spagat. Also Sie müssen ja quasi, ich formuliere es mal bewusst zugespitzt, Hochkultur genauso abbilden wie, sagen wir, der erdunterhaltende Element. Ist das manchmal so, dass Sie sagen, nee, jetzt bitte, ich kann diesen Spagat nicht mehr gehen oder macht das vielleicht gerade ein Landestheater aus?
Nee, das macht, glaube ich, alle Theater in Deutschland aus, weil wir sind ja, im Kern sind wir alle staatlich subventioniert, ist jetzt wurscht, ob es vom Staat kommt oder vom Bund oder von den einzelnen Kommunen, aber am Ende des Tages, was uns finanziert, sind Steuergelder. Das heißt, jeder trägt dazu bei, dass wir finanziert sind. Sie alle zahlen dafür. Und daraus erwachsen für mich ganz klar beide Aufträge. Der eine ist, die Kunst muss frei agieren. Also in Deutschland ist es so geregelt, dass der Staat letztlich sagt, ihr sollt nicht euch um den Kommerz kümmern. Was ihr da produziert, muss sich nicht rechnen. Kann sich in der Regel gar nicht rechnen. Aber es ist nicht eure Aufgabe, anders als ein Musicaltheater in West End oder am Broadway, wo der Produzent von Tag 1 schauen muss, die Millionen, die ich da reinstecke, kommen sie bitte am Schluss mit einer riesigen Rendite wieder raus. Sondern wo man sagt, ihr müsst nicht kommerziell arbeiten. Die Kunst soll frei sein, ihr sollt die Impulse setzen, ihr sollt die Stoffe finden, ihr sollt die Leute anregen, aufregen, ihr sollt die Gesellschaft in Diskussionen versetzen, ihr sollt eurer ureigensten Wesenswahrheit, Künstler zu sein, nachkommen und das ohne Wenn und Aber. Das ist für mich der eine Auftrag, der aus der Struktur entsteht. Der zweite ist aber, wenn jeder dafür zahlt, soll auch jeder damit einverstanden sein, dass es das gibt. Also der Konsens muss ja darauf basieren, wenn jetzt, weiß ich nicht, wie viel Prozent sagen, wir brauchen das überhaupt nicht oder das interessiert mich nicht oder das ist ein hermetischer Elfenbeinturm, dann sagt er irgendwann, warum soll ich das machen? Und irgendwann kann das dann kippen und plötzlich steht die ganze Struktur in Gefahr. Also ich brauche ja eine Identifikation von jedem mit dem, was im Theater stattfindet. Und das erzielt man in meiner Erfahrung, die lange ist und hier relativ stabil funktioniert, durch diese Mischung zu sagen, ich muss eben in beide Richtungen unterwegs sein. Und aber egal, wie ich mich jetzt im anspruchsvolleren, im kulturelleren, im künstlerischen, im tieferen, im experimentelleren Bereich auslebe, immer noch schauen, dass so und so viele Produktionen dabei sind, die wirklich jeden ansprechen. Es ist also quasi das Konzept ist nicht ein Theater für eine Gruppe, die dann alles sehen möchte, sondern ein Theater für jeden in der Region, wo halt dann jeder Teile davon sehen möchte. Ist auch das zu Ihrer Frage Landestheater. Natürlich sind wir hier sehr monopolistisch. Wir sind über ganz Niederbayern einer der wenigen ganz, also großen professionellen Anbieter mit einem riesigen Einzugsgebiet. Also wir haben hier in Landshut wahnsinnig viele Gäste aus München und in Passau kommen sie bis aus Wien, auf alle Fälle aus Linz, aber Oberösterreich und Bayerischer Wald sind definitiv dabei. Die Leute haben sonst nichts, wo sie schnell hin können, ganz viele davon. Und die müssen alle eingesammelt werden.
Ist das bei Ihnen so das Leiden des Öffentlich-Rechtlichen? Also ich habe selber mal bei den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, kenne auch viele Kollegen dort, die genau diese Krux schildern, die Sie gerade sagen, dass man sagt, klar muss ich irgendwie Hochkultur machen, ich muss aber auch um 20.15 Uhr den Musikantenstadl oder den Rosamunde-Pilcher-Film senden, weil das sind genauso die Gebührenzahler. Also verstehe ich Sie richtig, dass das so ein, jetzt nicht von der Struktur oder von der Gesellschaftsform her, aber so ein bisschen ein öffentlicher Auftrag ist, dieses Theater, das Sie da machen?
Ist es natürlich. Sind wir alle staatlich subventioniert, also mit Steuermitteln subventioniert, wie wir sind. Nur ich leide darunter nicht, weil ich persönlich längst aufgehört habe, zu trennen in das, was wir in der Uni pflegten und in langen Diskussionen und wie kann man nur und in welche Tiefe der Operette hast du dich verstiegen und was ist das schon wieder für eine Komödie? Ich lebe so nicht, ich denke so nicht. Für mich gibt es gutes Theater und schlechtes Theater. Und jetzt ist das Genre fast schon wieder egal, weil eine mies gemachte Boulevardkomödie fährt genauso gegen die Wand und will keiner sehen, wie irgendwelche miserablen Stücke, die dann brillant gemacht werden. Es muss ja alles in sich stimmig sein, vom Moment des Autors her, also aus dem schlechten Text kriege ich ganz schwer einen richtig guten Abend, aber dann muss natürlich der ganze Theaterapparat von Regie über Besetzung, über alle Kreativbeteiligten, über jeden daran arbeiten, dass am Schluss der eine tolle Abend entsteht. Und da trenne ich bestimmt nicht, ob war das jetzt die Goethe-Retranskription in 2.0 oder war das der Vogelhändler. Wenn der gut ist, dann ziehe ich den Vogelhändler auch vor. Also ich habe da kein oh, jetzt musste ich schon wieder das und das ansetzen, Erlebnis überhaupt nicht.
Haben Sie den Satz, den jeder öffentlich-rechtliche Mitarbeiter kennt, auch schon mal gehört? Und das alles von meinen Gebührengeldern oder ist das den Leuten nicht so klar, dass sie alle das Theater mitfinanzieren?
Nein, also das hören wir so nicht.
Dann schätzen Sie sich glücklich, weil den Satz kennt jeder, der öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio macht. Und das alles von meinen Gebührengeldern. Lassen Sie uns aber gerne nochmal von Ihrem Aspekt Vogelhändler gegenüber, was weiß ich, welchem hochwertigen, hochkulturellen Ding reden. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, gerade im klassischen Feuilleton, da guckt man ja so ein bisschen mit Herablassung eben auf den Vogelhändler. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es immer noch diese merkwürdige Unterscheidung gibt? Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich bin komplett bei Ihnen. Mich nervt diese Debatte, ob etwas anspruchsvoll ist oder nicht. Entweder finde ich es ist gut gemacht oder es ist nicht gut gemacht. Aber so diese Unterscheidung, die erstaunt mich immer wieder. Trotzdem gibt es ganz viele Feuilletonisten, die sich bevorzugt in Blättern wie der FAZ seitenlang darüber auslassen. Ich weiß nicht, wie wichtig die Hochkultur ist. Und ich sage es Ihnen auch noch was ganz ehrlich. Ich habe schon viele Feuilleton-Texte gelesen, bei denen ich kopfschüttelnd davor saß und mir dann am Ende dachte, ich verstehe kein Wort. Woher kommt diese Dünkelhaftigkeit des Feuilletons? Wissen Sie es?
Auch die kann ich so nicht tatsächlich sehen in meiner alltäglichen Lebenswirklichkeit. Was ich sehe, ist natürlich, wenn ich den Vogelhändler ansetze, habe ich die lokale Presse, die sich nicht dann mit Dünkeln, warum spielen die den Vogelhändler? Also das ist soweit akzeptiert, dass jedes Genre seine Highlights hat. Und dass alle diese Genres ihre Berechtigung haben. das Feuilleton lässt sich dann darüber aus, wenn die Regie nicht passt oder wenn irgendwas anderes nicht funktioniert. So, also die habe ich dann hier. Wenn ich daneben die Walküre ansetze, dann habe ich plötzlich eben die SZ, den Münchner Merkur, die FAZ und wen auch immer, auch hier. Also die reisen nicht in die Provinz hinunter nach Niederbayern, um den Vogelhändler zu rezensieren, sondern da müssen wir etwas Besonderes bieten, um deren Aufmerksamkeit zu erwecken. Und wenn ein Haus unserer Größe den Ring spielt, dann ist das besonders genug. Da kommen sehr viele Menschen aus, letztlich aus ganz Europa, um darüber zu berichten. Wo ich Presse lese, das ist die Münchner Presse, sehe ich auch nicht so viel von, also dauerhaftes Gärtnerplatz-Bashing sehe ich nicht, nur weil sie Operetten spielen und Musicals. Ich sehe auch hier einen großen Respekt der Feuilletonisten davor, was die ureigene Aufgabe des Hauses ist, und viel Bewunderung dafür, wie das sich modernisiert hält und wie es junge Schichten versucht mitzunehmen und up-to-date zu bleiben und eben nicht den alten Vogelhändler in einer am besten 50er Jahre gestalten Inszenierung irgendwie weiter durchzupinseln. Das kann man ja auch eine Zeit lang, kann man sich auch gemütlich machen, aber es geht nicht, man muss ja schon dranbleiben. Der Dünkel, den Sie beobachten, der kommt, wenn Sie, weil Sie fragten, wo der herkommt, der kommt wahrscheinlich von Menschen, die so wie Sie und ich studiert haben, irgendwo in heiligen akademischen Hallen, wo man das eben von klein auf so mitkriegt, den Niedergang des deutschen Stadttheaters und was man eigentlich müsste, um die wahre Kunst zu leben. Und anders als ich, Praktiker, halt davon nicht gelernt haben, umzudenken, sondern einfach bei dieser Grundhaltung blieben. Aber wie gesagt, ich sehe persönlich davon nicht so wahnsinnig viel.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Sie haben mir jetzt mit dem Vogelhändler echt irgendwie so was in den Kopf gesetzt, weil mir nämlich dabei einfällt, dass vor vielen, vielen Jahren als junger Redakteur bei einer Tageszeitung in Niederbayern musste ich mal in die Stadthalle in Dingolfing gehen und mir dort eine grässliche Aufführung des Vogelhändlers angucken. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin eher so ein Rock'n'Roller und Vogelhändler, also es war ein entsetzlicher Abend, aber es war kein Dünkel, dass ich mir dachte, wie kann man nur, sondern es war halt einfach überhaupt gar nicht meins. So, und jetzt habe ich den Vogelhändler so im Kopf, das ist wirklich grässlich. Vielleicht sollte ich ihn mir nochmal anhören, ja, vielleicht ist er ja gar nicht so schlecht. Herr Tilch, sagen Sie mir eines noch, wenn wir jetzt zum Abschluss dieser neuen Folge von Satzzeichen so ein kleines bisschen in die Zukunft blicken. Also gehen wir mal davon aus, die Pandemie mit all ihren Schrecken ist zumindest zum größten Teil überstanden. Wir werden irgendwie wieder in der Lage sein, Theater zu öffnen. Sie werden wieder hoffentlich spielen können, ohne allzu große Einschränkungen. Und Lockdowns sind dann hoffentlich endgültig Vergangenheit. Was denken Sie, wo könnte die Zukunft von Theater in einer Gesellschaft liegen? Also wir haben ja vorhin so ein bisschen darüber gesprochen, Streaming, da haben wir festgestellt, das ist eher so die... Das ist wie ein veganer Schnitzel, kann man machen, aber ist halt nicht so richtig echt. Meinen Sie, es kommt alles back to normal, alles wird wieder sein wie vorher? Oder wird die Bedeutung von Kultur und von Theatern möglicherweise dann doch steigen? Das Biergartensyndrom, weil die Leute dann merken, es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man jede Woche in Passau, in Landshut oder überhaupt in Deutschland einfach in Theater und sich hochwertige, gute Kultur angucken kann.
Das ist die Frage, wie lange der Effekt jetzt wiederum anhält. Also dieses, ich habe es vermisst und jetzt habe ich es wieder. Das kennt jeder Raucher, der auf einem Langstreckenflug sitzt und 16 Stunden über dem Atlantik nichts tut, als sich zu freuen auf die 7 Zigaretten, die man dann gleich in Folge rauchen wird, und dass die Welt wird wieder gut sein und man wird glücklich sein und man hat jetzt das lang Entbehrte, hat man wieder. Und in der Praxis schaut es dann so aus, dass man schon die erste kaum mag und die zweite gar nicht mehr schafft. Und dass die Welt deswegen jetzt auch nicht, also dass man das, wenn ich es nachgeholt habe, das Wertschätzen dessen, was man vermisst hat, hält im Menschen häufig nicht lange an, ist meine Erfahrung. Also ich bin nicht sicher, ob dieses, oh wie schön, wir dürfen ins Theater gehen, ob das ein, ich habe mal von Glücksforschern gelesen, die Lottogewinner untersuchten, so Langzeitstudien, und die stellten fest, dass das Glückspeak mit dem Millionengewinn steigt das kurz ganz rauf und nach sehr kurzer Zeit fällt es genau auf den Wert, wo es vorher war. Also jemand, der grundsätzlich ein glücklicher Mensch ist, ist es danach wieder, und jemand, der eher griesgrämig ist und mit nichts zufrieden ist, ist es auch nach seinem Millionengewinn schnell lieber. Das heißt, also ich glaube, jemand, der das Theater wertschätzt, wird es auch bald wieder da sein, Und jemand, der es nie so mochte, sagt jetzt nicht automatisch, oh ja, das muss ich mir viel öfter geben. Ich glaube das nicht. Die andere Sache ist von der Bedeutung in der Gesellschaft, ich vermute ja schon, dass der digitale Anteil, also das haben wir nun, wir haben ja alle gelernt, wir haben ja alle nicht nichts gemacht, sondern wir alle sind ja losgezogen und haben unsere Filme produziert. Wir haben den ganzen Spielfilm gedreht, der jetzt geschnitten wird. Wir haben uns entwickelt, wir haben Fähigkeiten erlangt, wir haben Methoden festgestellt oder ermittelt für uns, wie kann ich denn unsere Inhalte so digital transportieren, dass sie die Menschen doch abholen und erreichen. Wir haben angefangen, eigene Inhalte zu entwickeln, also letztlich eine neue Kunstform zu kreieren. Etwas, was das Internet, das ein sehr kommerzieller Raum ist, also Internet wird sehr viel verkauft. Da gibt es sehr wenig, sagen wir mal, öffentlich-rechtlichen Kunstraum. Den gibt es schon, aber er ist nicht groß. Dass wir Theater Dinge produzieren können für die digitale Welt, die es so eigentlich nicht gibt oder nicht flächendeckend gibt. Also wo wir Inhalte in die Hand nehmen und transportieren können auf eine Art und Weise, wie es Kino und auch Fernsehen nicht täten, also wo man noch in andere Räume vorstößt. Da wir das jetzt können, die Praxis wird sich zeigen, wie viel Zeit wir dafür haben und wie viel Geld übrig. Aber ich erwarte schon, dass diese Digitalisierung einen neuen, anderen Anteil haben wird. Sei es in der Vermittlung der Inhalte, sei es, dass man das Interview mit dem Regisseur online stellt, sei es, dass man Programmhefte abrufbar behält, sei es, dass man eben doch Filme produziert oder ganze Mitschnitte raustut oder was anderes dazu macht. Das kann man, glaube ich, nicht mehr wegtun jetzt. Und es ist ja auch gut. Also ich fand es jetzt auch schön, plötzlich diesen Artikel in Auckland über uns zu lesen, weil da irgendjemand in Neuseeland unsere Streams anschaut und plötzlich sagt, ach guck mal, Landestheater Niederbayern, was ist das eigentlich? Das hat was, ja, zu sagen, da haben wir also diese Uraufführung von Vivaldi, diese deutsche Erstaufführung, ein Stück, das noch nie bei uns in Deutschland gespielt ist. Und das muss sich nicht lokal beschränken. Das dürfen sich die in New York jetzt auch anschauen oder die in Peking. Deswegen geht mir ja kein Euro Eintrittsgeld verloren. Aber einfach dieses Teilhaben, dieses Vernetzen, dieses schaut mal, was wir haben, das wäre schon schön, wenn es erhalten bliebe. Und davon gehe ich allerdings auch aus.
Never miss a good crisis, niemals eine gute Krise verpassen. Der Satz wird Churchill zugeschrieben, ob stimmt, weiß ich nicht. Der Satz ist trotzdem gut darüber und was Digitalisierung mit dem Theater machen kann, wie sehr wir uns vielleicht wieder auf Theater statt Biergarten oder Streaming freuen könnten. Und über den Vogelhändler haben wir dann auch noch heute gesprochen mit dem heutigen Gast in der neuen Folge von Satzzeichen, nämlich dem Intendanten des Landestheaters Niederbayern, Stefan Tilch. Und dafür sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Tilch.
Danke, Herr Jakobet. Danke.